Also wenn ich mal in das Inhaltsverzeichnis schaue, die Produktion wird teurer, die chemische Industrie, Autoindustrie, dann Deutschlands Geschäftsmodell, da sprechen wir gleich noch drüber, Deindustrialisierung, Digitalisierung, Bildung, Gesundheit, Bürokratie, Steuern, Abgaben, das belegen Sie alles wirklich minutiös. Das ist also eine eindrucksvolle Chronik des Niedergangs, das kann man nicht anders beschreiben. Auch dann die Energiewende nehmen Sie auseinander. Sie schauen mal, wie das mit den Sanktionen im Ukraine-Krieg ist und natürlich auch ein Thema, das mir früher sehr am Herzen gelegen hat, wo ich viel gemacht habe, EZB, Euro, EU, was passiert da, wie sind wir Nettozahler, also da machen Sie auf vielen Kapiteln wirklich eine schonungslose Bestandsaufnahme. Was ist Deutschlands Geschäftsmodell, was sollte Deutschlands Geschäftsmodell sein oder was war Deutschlands Geschäftsmodell?
Also Deutschlands Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal knallhart, ist noch, ja. Aber eigentlich kann man auch sagen war, ja. Ist mit hochqualifizierten Top-Leuten, einer sehr guten Infrastruktur und einer starken Währung oftmals günstige Vorprodukte einzukaufen und Kraft, günstige Energie sie zu veredeln und teuer auf der Welt weiter zu verkaufen. Jetzt haben wir nur eigentlich anderthalb Probleme, mittlerweile bald zwei. Das erste Problem ist, wir haben die günstige Energie nicht mehr. Das merken wir an den Schlüsselindustrien schon, die Produktion hier runterfahren. Das ist Chemie und Automotive, aber auch Maschinenbau. Mhm. Und das andere ist, uns fehlen die Leute, Fachkräftemangel. Ja? Das heißt, jetzt können wir es nur so ein bisschen ausgleichen. In 10 Jahren fehlen in Deutschland über 1 Million ITler und Mathematiker. Und ohne die gibt es weder eine Energiewende noch eine Digitalisierung.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute mit mir den fünffachen Bestseller-Autor Matthias Weick. Nicht fünffach, sondern mittlerweile sechsfach, denn er hat ein neues Buch geschrieben, Die Abrechnung. Und dieses Buch ist jetzt schon auf der Spiegel-Bestsellerliste und ich habe reingeschaut und darüber sprechen wir heute. Tag, Herr Weick.
Schönen guten Tag, Otte.
Ja, Weick, wir kennen uns jetzt seit einiger Zeit. Wir haben uns auf der Edelmetallmesse in München kennengelernt, so vor 4-5 Jahren würde ich sagen. Dann haben Sie mich mal besucht, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Sie gehören ja zu einem, oder gehörten, muss man sagen, der erfolgreichsten Autoren-Duos Deutschland. Weick Friedrich, Friedrich Weick. Und Sie beiden haben sich ja vor einiger Zeit auseinander bewegt, weil jeder sich unterschiedlich entwickelt hat. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen? Was haben Sie gemacht?
Oh, mir ist es gut ergangen. Es war ja die Corona-Zeit, die das Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich dachte, da muss man das Beste draus machen. War viel im Ausland, viele neue spannende Leute getroffen, viel diskutiert, viele Verbindungen geknüpft. Und ich muss sagen, für mich in der Retrospektive war es nicht ganz so schlimm. Es war spannend und es war vor allem auch ein Augenöffner und hat gezeigt, was alles möglich sein kann, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können.
Und Sie haben die Zeit genutzt, also nicht als Auszeit, sondern viele Kontakte geknüpft, auch vieles angeschoben, aber schon auch erstmal nach diesem Run mit den 5 Bestsellern ein Stück zurückgenommen, um zu reflektieren, kann man das so sagen oder Vollgas weitergemacht?
Teils. Auch ein bisschen die Beine hochgelegt und das schöne Leben im Süden genossen, aber auch viel gearbeitet, viel recherchiert und eben auch ein neues Buch noch geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, hier läuft was grundlegend schief. Mhm. Und es gibt 2 Möglichkeiten zu sagen, okay, ich bin raus, ich bleibe im Ausland oder ich komme doch nach Deutschland zurück und wir müssen was ändern.
Das Buch heißt ja Die Abrechnung, das einzige Buch, das Sie erspart ist vor der Umverteilung und Krisen rettet. Ich meine, Titel sind immer plakativ, aber Die Abrechnung, sowas gab es ja schon mal und von Daniel Stelter, ist aber ein paar Jahre alt, wo er eine Bilanz der Ära Merkel vorgelegt hat. Sie haben jetzt die Bilanz erweitert auf viele weitere Bereiche. Daniel Stelter hat sich ja sehr eng aufs Ökonomische konzentriert und auch auf die Ära Merkel. Und Sie haben im Prinzip eine Bilanz gezeigt Deutschlands in den letzten 2 Jahrzehnten und dann aber auch über die meisten Politik- und Gesellschaftsbereiche mit vielen, vielen Zahlen. Da kommen wir gleich dazu, aber Sie haben eben gesagt, Sie waren auch im Süden, das schöne Leben genossen. Darf man sagen, wo Sie da hauptsächlich...
In Südfrankreich und in Spanien.
Oh ja, ja. Also das kann man schon da genießen, obwohl es sicherlich in der Corona-Zeit auch das eine oder andere an Anschränkungen gab.
Es gab gewisse Einschränkungen, aber dafür war das Meer so sauber wie noch nie und es waren nicht sonderlich viele Touristen vor Ort.
Okay.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Ja, spannend. Und bevor wir da in das Buch einsteigen, Sie sind ja auch viel im Ausland gewesen als junger Mann oder auch später noch. Sie haben, glaube ich, 4 Jahre in Australien gelebt und auch in vielen anderen Ländern. Sie sagen, sind einmal um die Welt gereist auch oder mehrfach, weiß ich nicht. Wie hat Sie das geprägt? Und ich meine, Sie kommen ja aus Schwaben, man hört es noch so ein bisschen, würde ich sagen, und sind da auch, gehe ich mal von aus, traditionell schwäbisch aufgewachsen, mehr oder weniger, más o menos, wie man in Spanien sagen würde, und haben dann aber viel der Welt erkundet. Was ist so Ihr Fazit dieser Zeit?
Also als ich losgezogen bin damals mit einem Rucksack, war ich insgesamt fast 2,5 Jahre unterwegs.
Im Rucksack sind Sie?
Mit dem Rucksack, ja. Wir hatten damals kein Geld und viel Zeit. Und da hat man zuerst mal gesehen, okay, die anderen können auch was. Es erweitert den Horizont. Ich bin kreuzend quer durch Südamerika, Asien, rund um Australien und aber auch Amerika. Und habe gesehen, okay, woanders geht auch was. Für mich war, als ich zum ersten Mal nach Australien kam und bin nach Sydney gekommen, und dachte mir, okay, Australien ist hinter Mond. Dann sieht man doch, das ist eine Weltstadt, die seinesgleichen sucht. Und natürlich auch viele Kontakte geknüpft, die ich zum Teil bis heute noch bestehen habe. Und das erweitert natürlich auch den Horizont und auch das Bild, was das Ausland auf Deutschland hat, weil wenn man immer nur hier ist und man denkt, so wie es auch uns die Politik vormacht, wir sind das Zentrum der Welt und wir können die Welt verändern, das sieht die große weite Welt in der Regel nicht so. Und ich sag mal, früher hatten wir uns zu uns sehr hochgeschaut und mittlerweile werden wir doch oftmals milde belächelt zu den Geschehnissen, was hier so alles vonstatten geht. Früher hieß es German Pünktlichkeit. Wenn man heute mit der Bahn fährt, dann sind wir da weit weg. Und auch in vielen anderen Bereichen.
Als ich aufgewachsen bin, bin ein paar Jährchen älter als Sie, in den 70ern, man konnte wirklich die Uhr nach der Bahn stellen. Die war mal 5 Sekunden verspätet oder 5 Sekunden zu früh. Und da gab es noch nicht diese ganzen digitalen Möglichkeiten. Das lief einfach. Also ich habe in meiner Jugend auch selten Uhren gehabt, weil es überall auch öffentliche Uhren gab. Und nach der Bahn konnte man sie auch stellen, dass, wenn Sie das erwähnen.
Die Schweizer können es heute noch, da fahren sie heute noch sehr pünktlich, auch die Busse. Aber auch insgesamt, wenn wir auch anschauen, unsere Infrastruktur, Thema Digitalisierung, wenn Freunde aus dem Ausland kommen und hier mir erzählen, sie haben kein Internet oder kein Mobilephone empfangen, dann muss ich sagen, ja, ist so, das können die gar nicht glauben. Und wir sehen eben immer mehr, dass die Zukunft zusehends in Asien stattfindet und in Amerika und nicht bei uns. Ich meine, keine der großen Tech-Konzerne, wirklich kein einziger, kommt aus Deutschland oder der EU. Wir haben da den Anschluss ans 21. Jahrhundert schon verpasst.
Ja, Sie haben erschreckende Statistiken in diesem Buch. Also ich sage mal, man genießt es besser, wenn man sich eine Flasche Rotwein dazustellt, zumindest den ersten Teil, wo doch sehr ernüchternde Fakten drin sind. Sie gehen ja im zweiten Teil dann auf Lösungsmöglichkeiten ein, einmal für private Personen, was ich machen kann, was ich machen sollte, und im zweiten auch für die Politik. Aber jetzt gehen wir nochmal in diese Zustandsbeschreibung hinein. Also da haben Sie ja schon ernüchternde Dinge, wenn Sie eben sagen, die Top-Unternehmen, ich glaube, mittlerweile ist unter den Top-börsennotierten Konzernen in den Top 50 kein Deutscher mehr.
Top 100.
In den Top 100 kein deutscher Konzern mehr. Und es waren, als ich mich das letzte Mal damit befasst habe, so vor 15 Jahren, mich interessiert das nicht, weil ich als Stockpicker suche ich mir gute Unternehmen aus und da habe ich auch kein großes deutsches Unternehmen dabei, sozusagen. Beziehungsweise ich habe schon noch einen DAX-Konzern, in den wir investieren, aber der ist dann nicht in diesen Top 100. Aber dann unter den Top 100 wertvollsten Unternehmen der Welt ist kein deutsches mehr.
Nee, ist kein deutsches mehr und das ist bedenklich. Und wenn wir sehen, ich habe es gerade angesprochen, das große Thema der Zukunft ist Digitalisierung. Ja?
Das würde ich später gerne bringen,
machen
weil ich da
gut,
können wir ein bisschen
gut,
drüber
alles
diskutieren.
Wir.
Da, hab ich, da, da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen Diskussion rein. Also da haben wir ein Problem. Sie haben die Energiekosten, Sie haben die Arbeitskosten angesprochen. Sie haben aber auch die Bildung angesprochen. Eben haben Sie schon gesagt, also unter den Top 100 wertvollsten Unternehmen kein deutsches mehr, unter den Top 50 Universitäten der Welt
Top 49, ja, Platz 50 belegen wir gerade. Und das ist natürlich.
Wer ist das?
Es ist, glaube ich, ist es München? Ist die LMU?
Könnte sein.
Könnte sein. Es ist,
aber ist ja auch trotzdem beschämend.
Es ist beschämend und es ist vor allem bedenklich, weil Deutschland hat keine Rohstoffe. Ich sage immer, Deutschlands Reichtum basiert auf dem Hirnschmalz der Bürger. Und wenn wir Bildung nicht massiv fördern, und das fordere ich auch im Buch, wir müssen unendlich viel Geld in Bildung stecken. Wir brauchen Elite-Schulen und Elite-Universitäten und zwar für alle und for free. Und nicht gegen horrende Gebühren, weil sonst werden die Top-Leute nach wie vor nach Stanford, Harvard, Oxford, Yale und so weiter abwandern.
Also nennen Sie Princeton bitte auch.
Princeton bitte auch noch, mache ich. Die sind, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, die Top-Leute gehen.
Also ich muss zu meiner Princeton-Erfahrung sagen, ich habe ja da promoviert, nachdem ich in Deutschland ein Diplom gemacht habe und ich war im Abi ganz vorne, also von 110, wir waren zwei, die da die Pole Position hatten und im Studium war ich dann auch irgendwo ganz vorne und dann kommt man dann nach Princeton irgendwo im Mittelfeld. Also das sind dann schon Erfahrungen, die auch heilsam sind.
Die
das
muss Augen ich dafür sagen.
Aber ich meine, das ist ja erschreckend. Platz 50 sind wir gerade noch. Ich würde mal tippen, wenn wir 120 Jahre zurückgehen um das Jahr 1900, dann waren unter den Top 50 der Welt wahrscheinlich 30 Deutsche oder die Hälfte waren Deutsche und jetzt keiner oder eine noch. Und das ist ja, das ist symptomatisch für dieses Land. Und dann geht's ja weiter. Sie sagen Bildung, also diese Bestands, sie bringen unheimlich viele Zahlen zu diesen Politikbereichen und das ist wirklich so, dass man vielleicht ein gutes Glas Rotwein daneben stehen haben sollte, zumindest wenn man dieses Land liebt, wie ich. Ich bin ja auch Amerikaner seit etlicher Zeit mit zweiter Staatsbürgerschaft, weil ich lange in dem Land gelebt habe und zwei Staatsbürgerschaften habe, aber irgendwo fühlt man sich natürlich Deutschland schon verbunden und was sie da. Ja, das ist schon starker Tobak, was sie so aufführen als nach dem anderen. In der Bildung zum Beispiel, dass ein immer größerer Anteil in den Schulen gar nicht mehr die elementaren Bildungsfähigkeiten hat.
Ja, das ist bedenklich. Vor allem wir brauchen nicht mehr Geringqualifizierte, sondern wir brauchen mehr Hoch- und Höchstqualifizierte, weil der Anspruch in der Arbeitswelt wird immer höher und nicht geringer. Und die Zeit der ungelernten Arbeiter neigt sich dem Ende, weil immer mehr vollautomatisierte Unternehmen sind, Fabriken sind. Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir den Anschluss ans 21. Jahrhundert, weil woanders geschieht es. Und das ist meine größte Sorge, ist der Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben und der behoben werden muss, weil sonst findet die Zukunft nicht mehr in Deutschland und Europa statt.
Und da haben Sie ja auch beim Fachkräftemangel gesagt, also wir sind ja nun auch kein attraktives Zuwanderungsland für potenzielle Fachkräfte.
Nein, weil nehmen wir mal einen hochqualifizierten Programmierer aus Indien, wenn der seine Heimat, Familie, Freunde, Kulturkreis verlässt, macht das aus zwei Gründen. Erstens, er will ein besseres Leben und zweitens, er will jede Menge Geld verdienen, was vollkommen legitim ist. Und drittens ist es für ihn einfach, in ein Land zu gehen, wo er schon die Sprache spricht und das ist in der Regel nicht Deutsch, sondern Englisch. Ja, und bei uns gibt's nicht besonders viel Brutto im internationalen Vergleich und noch weniger Netto. Also warum soll der hierher kommen? Und wenn er seine Kinder auf Top-Schulen und Universitäten schicken will, die gibt es bei uns auch nicht. Und wenn dann jetzt die Politik argumentiert, wir müssen die Steuern weiter erhöhen, dann werden mit Sicherheit noch weniger Experten nach Deutschland kommen.
Und das Spiegelbild dazu ist die Abwanderung, über die Sie auch schreiben in Ihrem Buch.
Ja, mehrere hunderttausend Deutsche, hochqualifizierte, drei Viertel der deutschen Auswanderer haben einen Hochschulabschluss. Die werden auch nicht mehr kommen. Ja? Also wir haben da einen richtig großen Verlust über die letzten 20 Jahre über mehrere hunderttausend, die fehlen und in Zukunft werden noch mehr abwandern. Und deswegen muss man nicht nur sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, sondern Deutschland ist auch ein Auswanderungsland. Nur einerseits wandern hoch- und höchstqualifizierte aus. Und oftmals niedrig qualifizierte ein. Und das kann man schon machen, aber es wird langfristig eben nicht aufgehen.
Also wenn ich mal in das Inhaltsverzeichnis schaue, die Produktion wird teurer, die chemische Industrie, Autoindustrie, dann Deutschlands Geschäftsmodell, da sprechen wir gleich noch drüber, Deindustrialisierung, Digitalisierung, Bildung, Gesundheit, Bürokratie, Steuern, Abgaben, das belegen Sie alles wirklich minutiös. Das ist also eine eindrucksvolle Chronik des Niedergangs, das kann man nicht anders beschreiben. Auch dann die Energiewende nehmen Sie auseinander. Sie schauen mal, wie das mit den Sanktionen im Ukraine-Krieg ist und natürlich auch ein Thema, das mir früher sehr am Herzen gelegen hat, wo ich viel gemacht habe, EZB, Euro, EU, was passiert da, wie sind wir Nettozahler, also da machen Sie auf vielen Kapiteln wirklich eine schonungslose Bestandsaufnahme. was ist Deutschlands Geschäftsmodell, was sollte Deutschlands Geschäftsmodell sein oder was war Deutschlands Geschäftsmodell?
Also Deutschlands Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal knallhart, ist noch, ne? Aber eigentlich kann man auch sagen war, ist mit hochqualifizierten Top-Leuten, einer sehr guten Infrastruktur und einer starken Währung oftmals günstige Vorprodukte einzukaufen und Kraft, günstige Energie, sie zu veredeln und teuer auf der Welt weiter zu verkaufen. Jetzt haben wir nur eigentlich anderthalb Probleme, mittlerweile bald zwei. Das erste Problem ist, wir haben die günstige Energie nicht mehr. Das merken wir an den Schlüsselindustrien schon, die die Produktion hier runterfahren. Das ist Chemie und Automotive, aber auch Maschinenbau. Mhm. Und das andere ist, uns fehlen die Leute, Fachkräftemangel. Ja? Das heißt, jetzt können wir es nur so ein bisschen ausgleichen. In 10 Jahren fehlen in Deutschland über 1 Million ITler und Mathematiker. Und ohne die gibt es weder eine Energiewende noch eine Digitalisierung.
Ja. Zur starken Währung gibt es ja noch, Sie sagen, günstig einkaufen. Wir konnten günstig reisen. Es gibt ja noch weitere Aspekte dabei. Eine starke Währung zwingt auch zur Rationalisierung, zwingt effizient zu bleiben und
zur Innovation.
Was auch viele nicht bedenken und mal sehen, wie Sie das sehen. Eine schwache Währung führt natürlich auch zum Ausverkauf der Industrie, also dass ausländische Investoren gerne zugreifen.
Natürlich. Und es ist eine schwache Währung, ist auch importierte Inflation. Das müssen wir so auch sehen. Mhm. Ich meine, die Energie wird eben größtenteils in Dollar gehandelt. Und wenn wir gegen den Dollar
noch.
In Zukunft wird es was anderes. Ich bin mal gespannt, welche Währung sich durchsetzen wird, ob sich die Chinesen durchsetzen werden. Aber es wird mit Sicherheit, sagen wir mal so, nicht der Euro in Zukunft sein. Und wenn wir unsere Währung immer weiter abwerten, wenn man den Vergleich sieht zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro über die letzten 5 Jahre, da waren es knapp 16%, wo es runterging. Also die Leute, die nur ein Fremdwährungskonto hatten, statt ein Eurokonto, haben gar nicht so einen schlechten Deal gemacht und haben eigentlich die Inflation geschlagen.
Sie haben ja auch, also in den Ratschlägen sagen Sie, im Vermögensmix ein bisschen Bargeld kann nicht schaden. Ich meine, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Nur Bares ist Wahres, wie auch immer. Ich habe ein Büchlein drüber geschrieben. Also Sie sagen dann auch, wenn Sie Bargeld haben, aber bitte nicht zu viel in Euro.
Ja, viele Leute denken immer noch lokal, obwohl wir in einer globalisierten Welt leben, und sie legen auch lokal ein. Also man muss wirklich breit gestreut sein und je nach Vermögensgröße sich vielleicht auch überlegen, ob man Fremdwährungskonten hat und die nicht nur in Deutschland, sondern im Ausland oder vielleicht auch noch ein Aktiendepot im Ausland. Ich zeige auch auf, wo es Sinn macht, Immobilien im Ausland zu erwerben, dass man mehrere Standbeine hat, weil niemand weiß, wie sich das entwickelt. Und vielleicht werden ja Immobilien hier in Zukunft drastisch besteuert und im Ausland nicht. Und auch da hat man natürlich einen Vorteil.
Ich fand es nochmal sehr wichtig, dass Sie gerade bei deutschen Immobilien, ich meine, bei den meisten Menschen ist in der Tat ja in der Mittelschicht ein Großteil des Vermögens in der Immobilie gebunden, dass sie die Risiken, Gefahren dieser Vermögensklasse in Deutschland auch sehr klar und deutlich aufzeigen.
Ich meine, das war jetzt prominent in den Medien, mittlerweile jeder mitbekommen, vor allem wenn die ganzen Energiedämpferschriften und Sonstiges kommen, da wird für manche einen das blaue Wunder sein und er wird erkennen, dass das Haus oder ein, zwei Wohnungen nicht die Altersvorsorge sind, sondern es kann sich schnell, wenn es eine Immobilie aus den 60er, 70ern ist, zu einem Fass ohne Boden entwickeln. Und was mal noch ein guter Deal war, auch wenn man es als Renditeobjekt sieht, kann ein teurer Spaß werden.
Also muss ich gerade von gestern saß ich mit einem früheren Nachbar zusammen, einem Handwerker, der so einen veritablen Handwerksbetrieb hat mit etlichen Mitarbeitern, jetzt nicht groß, aber veritabel, und der hat zur Altersvorsorge tatsächlich 5 Häuser, davon 3 oder 2 in Köln und 2 woanders, und ja, wenn auf denen die Notwendigkeit zukommt, das alles zu renovieren, dann geht das nicht.
Dann werden internationale Investoren wahrscheinlich zugreifen, weil es wird woanders, die letzten Jahre wurde in Deutschland nicht so viel Geld verdient, in anderen Ländern wurde gutes Geld verdient, und ich hatte Freunde aus Australien zu Besuch und haben gemeint, es gibt so unfassbar viele sehr wohlhabende Asiaten, die mittlerweile auch in Australien alles kaufen, was nicht nied- und nagelfest ist, und die sind natürlich auch willkommen, die wandern dort auch ein, und wenn es uns schlechter geht und anderen besser, dann werden die hier zugreifen, die werden in unsere Unternehmen sich einkaufen und natürlich auch in den Immobilienbereich. Also ich glaube, da wird eine große Umverteilung stattfinden, die nicht im Sinne der Gesellschaft ist.
Ja, das sind Gefahren, da sprechen Sie auch drüber, dass die Gesellschaft sich weiter polarisiert, und das sind Bewegungen, und da sehen Sie sicherlich auch Gefahren.
Ja, das macht mir große Bedenken, weil die Gesellschaft ist ja immer gespaltener. Und dann gibt es auch manche Leute, das finde ich auch so ein bisschen engstirnig gedacht, die hier von Degrowth sprechen, ja, einfach weniger und weniger Wachstum. Das mag vielleicht edel klingen, aber das sollten sie mal jemand versuchen zu erklären in Asien, da werden sie ausgelacht. Und ich sage, jetzt wird jetzt auch nicht der Megacrash kommen und die Welt wird nicht untergehen. Aber wenn wir diese Politik weiterfahren, wird es einfach einigen Ländern besser und anderen Ländern schlechter gehen und der Wohlstand eben mehr woanders und nicht mehr bei uns stattfinden, weil die Welt dreht sich weiter und auch wenn es vielleicht bei uns gerade Trend ist, wir leben in einer globalen Leistungsgesellschaft und die Gleichmacherei, die hier herrscht, die ist entweder in Asien noch in Amerika en vogue und da sehen wir auch, wir haben von den neuen großen Top-Konzernen, die die Welt regieren, ob es jetzt Amazon ist, ob es Microsoft ist, ob es Google ist, ob es Alibaba ist und, kommt keines aus Deutschland und keines aus Europa. Da sehen wir, und das sind pure Leistungsgesellschaftsunternehmen, also pur kapitalistische Unternehmen, die sich alles unter den Nagel reißen und spannend ist auch, die größten Kapitalismuskritiker nützen genau diese Tools.
Das Bargeld ist eine der letzten verbliebenen Freiheitsbastionen unserer Zeit und es wird wieder darüber diskutiert, das den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr wegzunehmen. Unser großer Bargeldreport zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, sich vor den kommenden Repressionen zu schützen und die Folgen, die daraus entstehen, ein Stück weit für sich selbst abzumindern. Wenn das für Sie interessant ist, dann klicken Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren Bargeldreport kostenlos herunter.
Sie haben, wenn Sie Digitalisierung ansprechen, auch Kryptowährung, Sie haben einen durchaus kritischen Abschnitt über Kryptowährung und Sie zitieren auch Nassim Taleb, der wohl seine Meinung geändert hat. Da bin ich ja froh, dass ich schon immer kritisch war bei Kryptowährungen. Also, aber er schreibt ja irgendwie, wer das als Vermögensschutz ansieht, ist fast schon dumm. Also man muss es als hochspekulative Assetklasse ansehen, die man auch haben kann. Digitalisierung sind Sie sehr positiv. Ich meine, es geht ja gerade auch die Sorge um vor AI und AGI und auch Digitalisierung in Schulen muss man ja nicht unbedingt positiv sehen. Die Kinder sind ja erstmal, wenn sie alphanumerisch, wenn sie im Dreck wühlen. Also ich habe gerade einen Vortrag einer Hirnforscherin gesehen, dass unsere Gehirne sich eben entwickeln, indem wir ganzheitlich mit der Umwelt in Interaktion treten, nicht indem wir vor einem Bildschirm sitzen, was wir dann im späteren Lebensalter natürlich sowieso tun, aber von daher kann man das ja auch kritisch sehen, diese Digitalisierung in den Schulen.
Man kann doch eine gesunde Mischung machen, man kann doch das Manuelle und das Digitale, aber wenn bei uns die Digitalisierung nicht vorangetrieben wird und sie global immer weiter fortschreitet, dann verlieren wir eben den Anschluss. Und das sehen wir jetzt schon, wir haben keinerlei große Tech-Unternehmen und ich sage, man muss keine Angst vor der Digitalisierung haben, weil die Welle kommt, das sage ich schon seit vielen Jahren. Wir haben jetzt nur zwei Möglichkeiten, entweder wir surfen auf der Welle oder wir werden überrollt, aber ignorieren können wir sie nicht. Wir sehen jetzt, kommt es mit künstlicher Intelligenz, ChatGPT und so weiter und so fort und wir müssen uns da reinfriemeln, weil wenn es die anderen machen und wir nicht, dann geht es woanders eben aufwärts und bei uns geht es abwärts. Aber Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.
Ja, aber muss man es nicht begleiten? Demokratisch vom Gesetzgeber her, selbst Elon Musk hat jetzt gesagt, wir brauchen ein Moratorium für die Entwicklung von Artificial Intelligence, sonst kommen wir vielleicht in so ein Terminator-Szenario rein.
Ich befürchte nicht, dass wir das kommen, aber es kann durchaus möglich sein. Manche haben ja auch schon die Vision, ihr Hirn mit dem Internet zu verbinden. Das finde ich dann ein bisschen gefährlich, aber möglich ist alles und wir sind dann auch erst am Anfang. Das war spannend. Ich habe in der Corona-Zeit mich lange mit jemand unterhalten aus dem Bereich Quantencomputing. Und das kommt ja jetzt dann und der arbeitet beim großen US-Konzern und er sagt, das Quantencomputing wird unsere Welt stärker verändern wie das Internet. Ja, also wir sind da erst ganz am Anfang, das wird super spannend, aber nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir da dranbleiben, weil wenn es die anderen machen und wir nicht und die anderen werden es machen, dann wird woanders eben mehr und bei uns weniger. Klar müssen wir ethische Standards einbauen, das sieht man jetzt bei Artificial Intelligence, der wird ja auch schon intervenieren, dass sich nicht jeder den Atombombenbauer runterladen kann. War ja kurzzeit vieles mehr möglich, was jetzt schon nicht mehr möglich ist. Da wird ja schon extrem eingegriffen.
Ja, also Ihr Wort in meinem Ohr. Also ich sehe da schon auch die großen Gefahren. Selbst Henry Kissinger hat ja 2019 einen Artikel in die Atlantik geschrieben, The End of Enlightenment. Also wir haben diese Algorithmen, die machen vielleicht auch das Richtige, aber wir können sie nicht mehr beurteilen, wir können sie nicht mehr steuern, sie verselbstständigen sich. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Mal schauen. Wir werden es wahrscheinlich beide erleben.
Wir hoffen nicht, dass es so ist wie beim Zauberlehrling.
Ja, aber das ist ja ein gutes Bild.
Ja.
Sie haben dann vieles geschrieben über Vermögensschutz. Da kann ich nur das Buch empfehlen. Und Sie haben dann auch nochmal die Frage sich gestellt, auswandern oder nicht. Und haben da so diverse Länder vorgestellt. Da ist dann zum Beispiel auch Kanada drin, und solche Länder, die natürlich in Covid-Zeiten extrem restriktiv waren. Also wie würden Sie da so Ihre Favorites vielleicht?
Es ist immer schwierig, weil jeder Mensch hat eine andere Vision von der Zukunft. Sagen wir mal, wenn manch einer denkt, dass der Krieg sich in Europa weiter ausbreitet, dann sind Destinationen in Europa nicht gerade hilfreich. Ja? Mhm. Wenn jemand sagt, das kriegen wir alles hin und es wird nicht ganz so schlimm, es ist schon schlimm, aber es wird nicht ausarten, dann kann man auch, habe ich auch Länder, wenn als Beispiel wie die Schweiz oder ganz spannend Andorra oder manch einer mag auch.
Ja, Andorra habe ich reingelesen, ist spannend. Ich meine, bei Andorra weiß ja keiner so genau, wie dieses Land regiert wird. Ich glaube, 80.000 Einwohner, gibt es irgendeinen Ältestenrat, aber so genau, aber die sind ja seit 100, 200 Jahren, sind sie da schon in ihrer Nische und...
Ja, das ist ein Prinzipat und ist sehr populär. Ich war dort auch schon mal, ist wunderschön. Kann man Skifahren, kann man wandern, hat den höchstgelegenen Golfplatz Europas. Also es ist eine tolle Sache, aber man kann eben, ich habe auch die klassischen Einwanderländer eben wie Australien, Neuseeland, Kanada, USA, Amerika. Ich habe auch gesagt, bevor man auswandert, muss man sich Gedanken, wo möchte ich denn hingehen? Und für mich war es wichtig, in Länder zu gehen, die keine einigermaßen, es gibt keine perfekte Demokratie, aber eine einigermaßen Demokratie haben und keine oder wenig Korruption. Da wurde mir auch angekreidet, ist doch super in einem Land mit Korruption zu sein, solange ich die Korruption mir leisten kann. Aber in dem Punkt sage ich auch immer, da muss man das Worst-Case-Szenario sehen. Es wird immer jemand geben, der bessere politische Verbindungen und mehr Geld hat und dann macht Korruption keinen Spaß mehr, weil dann kommt man auf keinen grünen Zweig oder es kann auch ganz schlimm enden. Deswegen würde ich in intakte Linie gehen. Sie haben gesagt, zur Corona-Politik. Ja, da hat mich auch irritiert, wie es zum Beispiel in Australien war, gerade the land of the free, was dort passiert ist. Mittlerweile ist aber die Bundesregierung abgewählt und es ist ziemlich entspannt und ich hatte jetzt, wie gesagt, Freunde aus Australien zu Besuch und die können sich auch nicht mehr vorstellen, dass sowas kommt, aber niemand weiß, was in Zukunft kommt. Auch in Neuseeland war es ziemlich streng, in Kanada auch, bis die Trucker dann Aufstand gemacht haben.
Also bei uns war es auch nicht so toll. Die Trucker sind ja brutalst, noch mehr als in Deutschland, die Demonstranten verfolgt worden bis hin zur Existenzvernichtung. Da ist ja wirklich, Kanada hat ja da unter Trudeau ein brutales Regime geführt, kann man auch was sagen.
Da war es in der Schweiz wesentlich entspannter.
Das ist wohl wahr. Ja, also, aber Sie haben keine Favoriten für sich jetzt. Sie haben gesagt, Sie leben teilweise in Südfrankreich und Südspanien, aber wenn Sie für sich, also das muss jeder für selber wissen, aber wenn Sie sagen, okay, da würde ich mich jetzt niederlassen.
Das Schöne ist ja, wenn man sich nicht nur auf ein Land beschränkt, sondern auf mehrere Länder. Ich habe auch ein Gastkapitel drin von zum Thema Staatenlos. Ja, ja. Also für die Leute, die konsequent on Tour sind, das wäre für mich too much. Aber so sich zwischen diversen Ländern zu bewegen, ich sage, wenn ich ein bisschen älter werde, vielleicht da immer, wo es schöne Wetter ist.
Aber wer jetzt konsequent on Tour ist, hat trotzdem noch irgendeine Staatszugehörigkeit, ist nur on Tour und nutzt diese Staatszugehörigkeit.
Er nutzt die Staatszugehörigkeit, aber man kann mittlerweile auch, was vollkommen legal ist, auch Pässe global erwerben, auch in EU-Ländern, da ist das Ticket ein bisschen höher, in südamerikanischen Ländern etwas niedriger.
Also es gibt Pässe dieses Landes und das legal.
Ja, das ist legal. Und es gibt ja, früher haben die sehr
wohl... Pässe sind käuflich.
Pässe sind
legal, das wird in Deutschland auch nicht verfolgt.
Pässe sind käuflich. Früher haben die Superreichen eben Yachten und Flugzeuge gesammelt. Mittlerweile haben die alle mehrere Pässe.
Das ist ja ein interessanter Tipp. Das war mir noch nicht. Ich habe auch zwei, aber das hängt mit meinen zwei Staatsbürgerschaften zusammen.
Man kann auch so Pässe erwerben, weil sollte in Zukunft mal die Besteuerung kommen, wie es in Amerika ist, nach Pass, ist egal, wo Sie wohnen, Sie sind immer amerikanische Staatsbürger
und unterliegen der
US-Steuer. Ja, und wenn Sie sagen, ich möchte mich dem Deutschen vielleicht nicht so anfreunden, dann geben Sie ihm den deutschen Pass ab. Eine Staatsbürgerschaft kann man auch abgeben. Es klingt jetzt mittlerweile noch alles absurd, aber ich glaube, wir werden gerade in Steuer- und Abgaben-Dingen noch Dinge erleben und sehen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, weil eins ist klar, den Sozialstaat, den wir jetzt haben, der ist auf Dauer nicht finanzierbar. Wir haben so eine alternde Gesellschaft und unsere Industrie sehen wir jetzt auch keine großen Boomzeiten mehr in Fonds, sondern wir sind eigentlich, wenn man es knallhart sagt, auf dem absteigenden Ast. Das heißt, das Leben wird teurer und dafür gibt es weniger staatliche Leistungen.
Sozialhaushalt, ich meine, das ist ja durchaus bekannt, aber Sie haben es nochmal sehr schön dargestellt, ist 2,5-mal so hoch wie der Gesundheitshaushalt und 3-mal so hoch wie der Bildungshaushalt.
Faktor 8 Bundeshaushalt.
Beim Bildungshaushalt, also warte mal, Verteidigung ist, ja, glaube ich, dann das, wie auch immer, also Verteidigung 2,5 und zum Bildungshaushalt Faktor 8.
Ja.
Ja, das ist, also das zeigt eigentlich, dass wir Geld verbrennen für notdürftige Flick-Aktionen und relativ wenig in die Zukunft investieren.
Ja, ein Herzensthema von mir ist das Thema Bildung und was da geschieht. Ich meine, wir müssen nur unsere Schulen, Kindergärten und Universitäten anschauen. Ich habe vor über 15, fast 20 Jahren im Ausland studiert. Da war in Australien an der Uni alles vom Feinsten und hier hat es in den Hörsälen reingetropft und das ist immer noch nicht gut. Und damit versündigen wir uns an der Zukunft und ich finde es äußerst bedenklich und vielleicht müssen wir auch, ich meine, anders umverteilen und mehr in Bildung umverteilen, weil das ist keine Umverteilung, das ist dann ein Investment in die Zukunft unseres Landes. Und wenn wir das weiter verschmähen und unser Bildungsstandard immer weiter abgesenkt wird, was mir viele Lehrer und Professoren bestätigen, dass das Niveau immer weiter sinkt. Und wenn es woanders steigt und bei uns sinkt, dann spricht da nicht viel Gutes für die Zukunft.
Gut, aber Sie haben ja Ihre Vorschläge gemacht, auch in dem Bereich. Sie haben einmal für Privatpersonenstrategien aufgezeigt. Wir haben dann auch für Unterlandstrategien aufgezeigt. Abschließend, spannendes Buch. Wie gesagt, am besten mit einem Glas Rotwein genießen. Ich sag's nochmal, damit der erste Teil etwas leichter verdaulich ist. Was haben Sie jetzt vor, die nächsten Monate, das nächste Jahr? Was werden Sie machen?
Ich werde jetzt erstmal in Deutschland eine Weile sein, den Sommer wieder in Südeuropa und es kommen immer mehr Anfragen, was kann ich tun, in welche Richtung soll ich mich entwickeln, wo soll ich hier bleiben oder gehen? Und da wird es nicht langweilig und ich freue mich auch drauf und es macht Spaß und ich sage auch immer, es ist keine Zeit für Pessimismus und nicht für Optimismus, sondern für Realismus. Und noch können wir das Ruder vielleicht auch rumreißen, aber wir müssen jetzt auch wirklich in der Politik zu einem Umdenken kommen, weil momentan herrscht Ideologie und das können wir uns eine Weile leisten, aber auf Dauer ist das kein nachhaltiges Konzept.
Und Ihr Buch bietet sozusagen Auswege oder Perspektiven oder Strategien für beide Szenarien. Es geht weiter den Bach runter oder wir reißen rum, da müssen wir das machen. Also da sind Sie ja in beiden Bereichen unterwegs, auch im Ausblick. Und von daher ist es auch ein sehr hilfreiches Buch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.